Deutschlandfunk Interview.
Präsident Zelensky sprach davon, russische Soldaten sollten besser nach Hause gehen. Er nahm sogar das Wort abhauen in den Mund, wenn man den Übersetzungen Glauben schenken darf. Ist das ein wenig großspurig im Sinne propagandistischer Kriegsführung?
Ja, natürlich muss Zelensky sozusagen hier die ganz große Erzählung auffahren, verbunden mit den Bewegungen der ukrainischen Armee in und um Kherson herum, weil er suggerieren muss, dass es das Ziel ist, diese Stadt zurückzuerobern. Also von daher ist das die normale Kriegspropaganda, die wir von beiden Seiten kennen. Sie dient der moralischen Unterstützung der eigenen Truppen.
Ist das schon die angelegte und erwartete Großoffensive oder womit haben wir es eigentlich zu tun? Schwer einzuschätzen von hier.
Wir können es überhaupt nicht einschätzen, was da unten gerade passiert. Also es gibt keinerlei oder kaum Informationen, die sich unabhängig verifizieren lassen. Wir sind auf ukrainische oder russische Quellen angewiesen. Die betreiben natürlich beide ihre geschönte Darstellung der Ereignisse. Es ist in den letzten zwei Tagen zumindest ein vermehrter Beschuss von Kherson vorgenommen worden. Ukrainische Truppen sind in den Vororten, in einigen kleinen Dörfern vor Kherson eingedrungen. Wir wissen aber nicht, ob das jetzt die Vorbereitung der Großoffensive ist. Die Großoffensive selbst ist es sicherlich nicht. Wir hören Nachrichten, dass mechanisierte Verbände dort operieren und Teile der russischen Armee sich angeblich, also vor allen Dingen die spezialisierten Kräfte, zurückgezogen haben in einen 50 Kilometer westlich, glaube ich, von Kherson liegenden Ort, mit der Aufgabe, Kherson da unter Steilfeuerbeschuss zu nehmen. Wie gesagt, es lässt sich kaum etwas unabhängig verifizieren gerade.
Mechanisierte Verbände, Artillerie, also Panzergrenadiere, Kampfpanzer auch. Nun wissen wir ja aus dem bisherigen Kriegsverlauf ja von russischer Seite, dass die eingesetzten Panzer, über die beide Seiten ja gleichermaßen verfügen, relativ einfach abgeschossen werden können. Also was müsste die Ukraine eigentlich letztlich aufwenden, um mit ihren Mitteln überhaupt erfolgreich zu sein? Reichen denen die T-72 und 62, die sie eigentlich ja nur haben?
Naja, das kann man so nicht beantworten, weil es geht nicht nur ums Material, es geht ja auch darum, wie es eingesetzt wird und wo es eingesetzt wird und auch was für einen Widerstand es trifft. Deswegen ist das Material ein Faktor, aber es ist nicht der entscheidende Faktor, sondern nur sozusagen zu bewerten in Kombination mit anderen Sachen. Sicherlich ist aber Folgendes, und das gilt jetzt für die ukrainische Armee, genauso wie es die letzten 2, 3 Monate oder 4 Monate sogar für die russische Armee gegolten hat, es ist immer einfacher, etwas zu verteidigen, als anzugreifen. Und die große Frage ist, können wir momentan einfach nicht beantworten, wo nehmen die Ukrainer die genügend große Anzahl von Soldaten her, um wirklich diese Stadt nicht nur anzugreifen, sondern dann auch Ortschaft für Ortschaft zu erobern? Das können wir nicht beantworten, das wissen wir nicht. Deswegen schauen wir jetzt alle sozusagen auf das, was in den nächsten Tagen da passieren wird. Weil es kann auch sein, dass Kherson überhaupt nicht das Hauptziel ist, sondern dass das Hauptziel nördlich von Kherson liegt, wo die 4. russische Armee, glaube ich, steht, die zu teilen und damit sozusagen einen Keil zwischen den russischen Streitkräften dort reinzutreiben.
Das strategische Ziel der Ukraine könnte also was sein, die Landbrücke von Russland zur Krim wieder zu unterbrechen?
Ja, also wenn wirklich ein Angriff auf Kherson ist, mit dem Ziel, Kherson zurückzuerobern und das gelingen sollte, dann ist der Versuch der Russischen Föderation, die Landbrücke vom Donbass bis runter zur Krim zu installieren, ist erstmal gescheitert. Dann ist da sozusagen ein großes Stück wieder zurückgewonnen worden. Dann wird auch ein Angriff auf Odessa seitens der russischen Armee fast unmöglich sein. Das heißt, das Ziel der Russen, die Ukrainer komplett vom Zugang zum Meer abzuschneiden, würde damit erheblich erschwert, wenn nicht gar unmöglich gemacht werden. Zugleich würden die russischen Truppen hinter den Dnieper zurückgetrieben werden. Und da ich ja gesagt habe, verteidigen ist leichter als angreifen. Der Dnieper ist extrem schwierig zu überqueren, leicht zu verteidigen. Und damit könnten ukrainische Truppen dann freigesetzt werden, um woanders an diesem Frontverlauf im Donbass zum Beispiel oder woanders eingesetzt zu werden.
Sie haben ja immer einen Abnutzungskrieg prophezeit, wenn Sie befragt worden sind. Bleiben Sie bei dieser Meinung? Kann das noch jahrelang überhaupt so gehen?
Ja, also wenn die Zufuhr von Material und Personal gesichert ist, dann wird das noch eine lange Zeit so weitergehen. Also was wir sehen, ist jetzt natürlich ein Kampf um eine Großstadt für ukrainische Verhältnisse. Das ist die erste Dynamik, die wir seit Wochen sehen. Und man muss jetzt beobachten, wie das ausgehen wird. Ob diese Großoffensive wirklich kommt, ob sie zurückgeschlagen wird, ob sozusagen sie versandet in dem Sinne, dass dann irgendwo um und in Kherson herum eine neue Frontlinie gezogen wird, wo sich beide Seiten gegenüberstehen, können wir alles nicht beantworten. Aber es ist eine Stadt in einem 1200 Kilometer langen Frontverlauf. An dem Rest bewegt sich relativ wenig. Das heißt, an der generellen Einschätzung, dass wir es hier mit einem Stellungskrieg und Abnutzungskrieg zu tun haben, hat sich nichts geändert. In Cherson haben wir jetzt gerade Bewegungskrieg.
Wir hören in diesem Zusammenhang oft von Meldungen aus London. Warum eigentlich gerade von den Briten? Haben die die beste Aufklärung in diesem Zusammenhang?
Nein, ich glaube nicht, dass die Briten die beste Aufklärung haben. Aber die Briten haben sich halt für eine Strategie entschieden, indem sie ihre Aufklärungsergebnisse, und da muss man natürlich auch sagen, diejenigen, die die Ukraine gut dastehen lassen und die Russen schlecht dastehen lassen, einfach der Öffentlichkeit preisgeben. Das ist ungefähr so das Gleiche, wie die amerikanischen Geheimdienste im Vorfeld des Krieges gemacht haben. Wenn Sie sich daran erinnern, wurden ja konkrete Daten für Invasionen genannt und wurden ja Details genannt, was relativ unüblich ist. Das ist ein Teil des Propagandakrieges, weil es halt sozusagen von außen glaubwürdiger wirkt, als wenn Informationen seitens der Ukraine oder seitens der Russen kommen.
Nehmen wir nur einmal an, die Ukraine könnte vielleicht bis zum Herbst, bevor es dann immer unmöglicher wird, einen Bewegungskrieg zu führen, im Süden der Ukraine Erfolg haben. Wäre das dann zumindest eine denkbare Ausgangsposition für Verhandlungen?
Das hängt sehr stark davon ab, ob die Russische Föderation dann das Gefühl hat, dass sich etwas gegen sie dreht. Dass eine Fortführung dieses Konfliktes für sie weitere Verluste bedeuten würde anstatt Gewinne. Und das meine ich jetzt auch territorial, nicht nur was Menschen und Material angeht. Dann in der Tat könnte sich ein Fenster für Verhandlungen öffnen.
Es wird ja von Europa immer erwartet, Material zu liefern und auch weiter personell zu unterstützen in Sachen Ausbildung. Ist das, was zum Beispiel die Verteidigungsminister heute in Prag beschlossen haben, ein guter, ein ausreichender Schritt oder fehlt da noch ganz viel?
Also die Verteidigungsminister haben ja eine EU-Trainingsmission geschlossen. Es gibt ja schon im Rahmen der Rammstein-Konferenz, also dort, wo sich sozusagen die Unterstützer der Ukraine zusammenfinden, gibt es ja schon einen Beschluss von 8 europäischen Staaten, ukrainische Soldaten zu trainieren. In Großbritannien werden bereits, glaube ich, 10.000 trainiert. Das ist ziemlich wichtig, das zu tun. Ich verstehe nicht, warum die EU das unbedingt als EU tun muss und warum dann sich Nationalstaaten nicht einfach dazu entscheiden. Aber es ist deshalb wichtig, weil natürlich in der ukrainischen Armee ja auch die Anzahl, ich sage jetzt mal, der professionellen Berufssoldaten stark dezimiert ist durch die Kämpfe der letzten 6 Monate. Und diejenigen, die noch übrig sind, jetzt sozusagen für größere Aufgaben herangezogen werden müssen. Dafür braucht man aber einen neuen Zulauf an Soldaten, die einigermaßen auch gut taktisch geschult sind. Und das passiert jetzt gerade in Großbritannien und in anderen europäischen Ländern. Von daher ist das ziemlich wichtig. Was das Material anbelangt, da haben wir noch immer die große Lücke bei Kampfpanzern, bei Kampfflugzeugen und bei Kampfhubschraubern. Also alles das, was sie eigentlich bräuchten, um Gebiete zurückzuerobern. Und wir haben eine Lücke, und jetzt komme ich mit dem deutschen Marder, also gepanzerte Fahrzeuge, die in der Lage sind, Soldaten schnell von A nach B zu bringen. Und da mangelt es den Ukrainern.
Also an Angriffskraft.
Ja.